Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, dem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in unserer Sendung ist Frau Professor Barbara von Maybohm. Frau Professor, sind Sie mit?
Ich bin da, ja.
Hallo, Barbara.
Eingewählt bin ich, ja.
Ich freue mich sehr, dich bei uns auf unserem Webcast begrüßen zu dürfen.
Ja.
Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du bist Professorin für Politikwissenschaften, beurlaubterweise.
Nein, inzwischen auch pensioniert.
Pensionierterweise.
Ja, ja.
Und gleichzeitig leitest du ein eigenes Institut für Führungskräfte. Das ist das Institut Communio. Institut für Führungskunst, das auch, glaube ich, einen Schwerpunkt deiner Professorinnentätigkeit mit beinhaltet, nämlich Kommunikationstraining und Kommunikation. Gleichzeitig, wie ich einfach auch aus Kontakt mit dir über die Jahre weiß, beschäftigt dich das Thema deutsche Identität, deutsche Geschichte oder, wenn ich so sagen darf, auch deutsches Karma in diesem Zusammenhang sehr. Und deswegen dachten wir, dass du eine wirklich sehr ausgezeichnete Gesprächspartnerin bist zu dem Thema Deutschland und Europa. Weil Deutschland in seiner politischen Rolle und nicht nur in seiner politischen Rolle in Europa gerade einen sehr merkbaren Wandel erlebt. Würdest du dieser ersten Diagnose mal so zustimmen?
Ja, sagen wir mal so, Deutschland erweist sich in der gegenwärtigen Krise, also der Finanzkrise, die ja zur europäischen Krise sich ausweitet, erweist es sich erneut als ein ungeheuer machtvoller Akteur.
Mhm.
Und gerade der Besuch der Kanzlerin jetzt unmittelbar in diesen Tagen in Griechenland zeigt, dass immer dann, wenn Deutschland mächtig ist, die ganzen Schatten der Vergangenheit wieder auferstehen. Und das ruft die Notwendigkeit hervor, sich mit dieser Frage, wie gehen wir mit unserer Macht um, neu zu stellen. Ich habe als Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin mich immer dafür interessiert, wie Deutschland in diese Misere hineingeraten ist. Und ob und wie es herausgekommen ist. Und ich beobachte jetzt einfach, dass sich mit dieser neuen Konstellation von diesem ungeheuer starken, ökonomisch starken Deutschland in der europäischen Gemeinschaft diese alten Fragen natürlich neu stellen. Wie gehen wir mit unserer Macht um? Und wenn man eine Anforderung, einen reifen Umgang mit Macht stellt, dann geht dieser reife Umgang mit Macht nur, wenn wir uns der Traumata der Vergangenheit wirklich bewusst sind und uns ihnen stellen. Also ich bin ja neben meiner Tätigkeit als Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität, bin ich dann noch einen weiteren Weg gegangen, nämlich habe sozusagen ein zweites Standbein entwickelt und habe mich sehr, sehr intensiv mit den humanistischen, therapeutischen Ansätzen und mit dem spirituellen Weg auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe mir auch ein Stück weit vergegenwärtigt, mit welcher tiefen psychologischen Struktur wir es in Deutschland zu tun haben. Und da muss man sagen, und dieses Wissen kommt im Moment für meine Begriffe sehr viel stärker hoch, dass bestimmte Traumen der Vergangenheit nach wie vor nicht aufgearbeitet sind, dass wir immer noch nicht zu einer wirklichen Versöhnungskultur gekommen sind und dass wir, so meine ich, ganz bestimmte Fähigkeiten, die in Deutschland angelegt sind, nicht leben und ausdrücken können, weil das überschattet ist von diesen Traumen.
Du hast hier drei Stichworte genannt, die ich gerne aufgreifen möchte. Das eine ist Deutschland und Macht und dass Deutschland einfach wieder in einer sehr, zumindest wirtschaftlich, aber auch politisch mächtigen Situation in der Mitte dieses Kontinents ist. Und du sprachst auch davon, dass es eine deutsche Misere gab und gibt. und wie wir da hineingekommen sind, dass offensichtlich hier eine tiefenpsychologische Struktur damit verbunden ist, die eben mehr ist als eine politische Struktur, mehr ist als eine wirtschaftlich-ökonomische Struktur. Und da dieser Webcast ja ein Webcast für Bewusstsein und Kultur ist, dachten wir genau aus dieser Kombination der Hintergründe, einerseits als Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, aber andererseits eben mit einem zweiten Standbein in humanistischer Therapie und Spiritualität, hier die Fragestellung wirklich wichtig ist und auch, glaube ich, allgemein spannend ist, was ist denn diese tiefenpsychologische Situation, mit der wir uns in diesem Kontext auseinandersetzen müssen?
Also erstmal der Begriff Misere ist natürlich viel zu schwach. Es ist die deutsche Katastrophe, wenn man so will, dass Deutschland in der Mitte dieses Kontinentes wiederholt als Aggressor aufgetreten ist und mit seinen gesamten Nachbarn in kriegerischen Verwicklungen gestanden hat. Und da kann man jetzt sagen, Gott sei Dank sind wir heute in einer Situation, in der wir umgeben sind von befreundeten Nationen. Und wir sind eingebunden und eingebettet in eine europäische Gemeinschaft, in eine kulturelle und in eine Wertegemeinschaft, in eine ökonomische und in eine politische Gemeinschaft. Und das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Also erstmal muss man sagen, das ist ja eine enorme Erfolgsgeschichte und das ist Ausdruck auch von einer Bewältigung von Vergangenheit. Gleichwohl glaube ich, dass auf einer tiefen Ebene das noch nicht reicht. Also wenn wir gegenwärtig die, oder gehen wir erstmal zurück zu der Situation nach 1945, dann kann man ja sagen, dass ein großer Teil des deutschen Kollektivs in einem traumatisierten Schweigen sich befunden hat. Die beiden Mitscherlichs haben das hervorragend herausgearbeitet. Giordano hat es herausgearbeitet. Dieses Schweigen ist dann erst eigentlich durch die 68er-Generation aufgebrochen worden und es ist danach zu einer wirklichen Entwicklung einer Erinnerungskultur gekommen, um die uns andere Länder und Nationen beneiden und auch ein Stück weit bewundern. Also nach meinem Kenntnisstand ist zum Beispiel die Aufarbeitung des Apartheid-Systems in Südafrika nicht zuletzt inspiriert gewesen durch die Erfahrung, die man durch das Beispiel, das man bei uns gefunden hat. Also man kann sagen, da ist etwas passiert im Sinne von einer Erinnerungskultur und das ist etwas Großartiges. Auf der anderen Seite haben sich die Menschen in diesem Kulturraum ja völlig konzentriert auf den Wiederaufbau. Und Wiederaufbau hieß eine ganz starke Identifikation mit materiellen Werten. Sehr nachvollziehbar. Aha. Also man wollte sich sozusagen nicht beschäftigen mit dem, was passiert ist, weil es so schlimm und so monströs ist, dass man es eigentlich gar nicht im Bewusstsein zulassen konnte. Und je mehr davon aufgedeckt wurde, und die Alliierten haben am Anfang ja sehr intensiv daran mitgewirkt, das aufzudecken, je mehr aufgedeckt wurde, desto unübersehbar war das eigentlich und desto weniger konnte man dem ausweichen. Aber man ist ausgewichen und hat sich ganz stark auf diese Effizienzseite geworfen und hat einen ja auch grandiosen und beispiellosen Wiederaufbau hingelegt. Aha. Der eben die Grundlage dieser Machtposition auch ist, die wir gegenwärtig wieder haben. Unterstützt vom Marshallplan, unterstützt von der Tatsache, dass die Westalliierten uns aufbauen wollten zum Bollwerk gegen die Sowjetunion. Das muss man dazu sagen.
Genau.
So, also man kann sagen, es gab so etwas wie eine Kombination von Schweigen einerseits und ganz starker Konzentration auf materielle Werte. So, und die Frage ist nun, ob das die ganze Wahrheit ist, also ob das die, wenn man so will, die Kompetenz ist, die Deutschland als Kulturraum in diesem europäischen Konzert zu bieten hat oder ob wir da nicht mehr zu bieten haben, ein Mehr, das durch die Entwicklung unter den Nationalsozialisten so diskreditiert wurde, dass man es nicht mehr gewagt hat, zu zeigen und zu leben.
Jetzt weist du natürlich auf eine widersprüchliche Situation hin, indem du einerseits eben auch betonst, die Kultur des Schweigens, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit des Wiederaufbaus hier etabliert hat, auch die Konzentration auf die materiellen Werte des Wiederaufbaus und auf eine Effizienzkultur und andererseits eben auch, dass Deutschland eine Erinnerungskultur entwickelt hat, die in gewissen Bereichen beispielhaft ist. Und es ist zumindest meine eigene Erfahrung, jedes Mal, wenn ich nach Berlin komme und das Memorial für den Holocaust direkt neben dem Reichstag oder in Steinwurfnähe des Reichstags sehe, dass ich eigentlich tief beeindruckt bin, dass eine Kultur, ein Parlament sozusagen in Steinwurfweite zum Zentrum der Macht ein solches Gedenken der eigenen dunkelsten Zeit erlaubt und fördert. Und das steht ja für etwas. Es ist für sich allein schon beeindruckend, aber es steht auch für eine Kultur. Aber gleichzeitig sagst du, es ist noch nicht genug. Wo stehen wir hier in dieser widersprüchlichen Situation?
Ja, also erstmal, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf dieses Mahnmal eingehen. Und ich stimme dir zu, das ist eine wirklich großartige Leistung. Dass es dazu gekommen ist, ist ja der Ausdruck von unglaublich vielen Konflikten, die da im Vorfeld gewesen sind. Das heißt, das war nicht selbstverständlich, sondern das musste eigentlich durchgesetzt werden, gegen die Kräfte, die das verhindern wollten. So, das ist das eine. Das andere ist, Erinnerungskultur ist für mich nicht Versöhnungskultur.
Okay.
Versöhnungskultur heißt in meiner Wahrnehmung, dass ich trotz des Monströsen dessen, was passiert ist, ein Stück weit noch tiefer gehe und auch die Fähigkeit entwickle, zu erkennen, dass selbst die Täter Menschen waren mit menschlichen Aspirationen und dass auch die Täter in irgendeiner Weise unser Mitgefühl, unser Verstehen brauchen. So, und wenn ich mich diesem ganzen Komplex zuwende, dann fängt es ja an, richtig in einen Tabubereich zu gehen. Denn normalerweise sagen wir, die Täter, das sind die Bösen draußen und wir selbst sind die Guten, denen das nicht passieren könnte. Wer immer sich also ein bisschen auf die tiefenpsychologische Dimension einlässt, wird erkennen müssen, dass in jedem von uns der Täter, die Täterin existiert. Und diesen Schritt zu tun, das ist für meine Begriffe ein großer Schritt. Und dieser Schritt darf nicht dazu führen, dass man sagt, das, was da passiert ist, ist sozusagen das Normale oder das können wir tolerieren. Nein, wir können es nicht tolerieren. Aber es gibt einen Grund des Menschseins, auf den wir uns beziehen können, zu dem die Täter genauso gehören wie die Opfer. Man kann auch so sagen, es gibt keinen Täter ohne ein Opfer sein und es gibt kein Opfer ohne ein Täter sein. Khalil Gibran, der große Sufi-Mystiker, hat das wunderbar in seinen Propheten dargestellt. Das Gute und das Böse und das Gute und das Schlechte sind immer irgendwie vermischt und dem müssen wir uns ein Stück weit stellen und auch erkennen, dass selbst in diesen Täterbiografien das Humanum noch angelegt ist. Ich, also für mich sehr faszinierend ist der Kontakt mit der Enkelin eines Angeklagten im Auschwitz. Prozess, den ich auch in meinem, deren Erfahrung ich auch in meinem Buch, das sich damit jetzt beschäftigt und das hoffentlich im nächsten Jahr erscheinen wird, wiedergebe. Und was Sie prototypisch sozusagen für unzählige Familien in Deutschland leisten musste, war auf der einen Seite ein Verhältnis zu ihrem Großvater zu gewinnen, der ja ein Objekt der Liebe von einem Kind ist. Ja? Und auf der anderen Seite ein Verhältnis zu den Unrechtstaten eines hochrangigen SS-Offiziers im Lager Auschwitz zu bekommen. Und einen ganz klaren Bezug zu der Ablehnung der Tat, aber zu der Annahme des Menschen. Und das ist für meine Begriffe eine große Aufgabe, die vor uns steht. Es gibt noch andere Aufgaben, aber das ist eine der ganz großen Aufgaben. Wenn man sich mal klar macht, wie viele unserer Großeltern oder Elterngenerationen, also mehr Großeltern und Großelterngenerationen, verstrickt waren in die Aufrechterhaltung und Durchführung des nationalsozialistischen Unrechtssystems, dann wird uns klar, dass das etwas ist, was in unzähligen Familien existiert und auf eine Erlösung und Versöhnung wartet. Es gibt dazu ein sehr spannendes Buch von der Gabriele Baring, die systemische Familientherapeutin ist und die ein Buch publiziert hat mit dem Titel Die geheimen Ängste der Deutschen, wo sie aus ihrer langjährigen therapeutischen Praxis zeigt, wie diese Wirkungen wie diese Prozesse, wie diese Traumata nachwirken bis in die Gegenwart hinein.
Aber wenn du diese Dimension ansprichst, die Täter als Menschen ernst zu nehmen und überhaupt als Menschen zu sehen, sprichst du natürlich zwei Seiten an. Einerseits die Seite wirklich einmal die Täter nicht nur in ihrer monströsen Seite zu sehen, obwohl sie diese Seite haben, sondern auch zu sehen, dass selbst diese monströse Seite von Menschen gelebt wurde, dass das von Menschen verursacht wurde. Und zweitens, und das steckt ja in dem auch drinnen, dass es auch in mir ist. Weil aus meiner Biografie selber schließend, und ich glaube, dass meine Biografie dann nur einfach so eine Teilbiografie einer Biografie einer ganzen Generation ist, mit einer linken Identität haben wir eigentlich seit frühen Jugendtagen gegen die Nazis protestiert und angelaufen. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, war das ein Anlaufen gegen die mit einer völligen Ausblenden, dass ich seelisch, menschlich darinnen völlig verstrickt bin.
Ja, nicht nur das, sondern dass ich seelisch, menschlich jederzeit in der Gefahr bin, in eine ähnliche Verhaltensweise zu kommen, wenn meine innere Charakterstärke und mein inneres Humanum nicht ausreichend ausgeprägt ist, um unter extremen Bedingungen oder Druckbedingungen dem entgegenzuhalten. Es gibt ja diesen berühmten Film Die Welle, und in der gezeigt worden ist, dass durch einen Pädagogen, der einfach mal antesten wollte in den USA, wenn ich das richtig erinnere, antesten wollte, wie widerstandsfähig Menschen sind, er plötzlich zu seinem Erschrecken merkte, dass die Menschen in der Lage sind, einfach ihre Prinzipien des humanen Umgangs miteinander über Bord zu werfen, unter anderem, wenn der Gruppendruck sich als so stark für sie erweist, dass sie dem nicht widerstehen können. Und das verweist jetzt auf die andere Dimension, die ich meine, die im deutschen Kollektiv, wenn man das mal so nennen darf, auf eine Transformation und Erlösung immer noch wartet, nämlich die Frage, wie gehe ich mit Anforderungen, die von außen gestellt werden, und mit meinen Idealen in Relation zu diesen Anforderungen um. Und da ist die deutsche Geschichte sehr spannend. Also dem nachzugehen ist sehr aufregend. Ich bin da noch unterwegs, aber die ersten Dinge, die ich entdecke, sind geben mir schon sehr zu denken.
Ist es nicht auch so, dass dieses Spannende an der Geschichte, wenn ich den Worten folgen darf, des deutschen Kollektivs, der deutschen Kultur, der deutschen als Gemeinschaft, ja auch darin besteht, dass diese Schrecken, die von dieser Kultur ausgegangen sind, die von unseren Vätern, Großvätern, Großmüttern, Müttern mitgetragen wurden, einfach eine solche Dimension haben, dass man sie nur unter größter Mühe ausblenden kann. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und die USA, obwohl Amerika natürlich eine völlig andere Geschichte hat, aber auch die USA hat ihre eigenen Traumas mit Sklaven, mit den amerikanischen Indianern, all das, aber es hat nicht die Dimension, die wie in Deutschland eigentlich eine Kultur in jahrzehntelange Schockstarre ob des eigenen Abgrunds gebracht hat. Das ist einerseits, glaube ich, auch das, was in Deutschland auch oft noch an Starre wahrgenommen wird, auch an seelisch-geistiger Starre in diesem Land. Aber andererseits eben auch das, was uns Menschen dazu, ich würde fast sagen, ganz zwingen kann, über einen Schatten darüber hinauszugehen, über den man sonst nicht so leicht hinausgehen würde und jetzt etwas seelisch für uns als Menschen, aber auch uns als Kultur zu leisten, dass wir als Menschheit eigentlich dringend brauchen, nämlich diese Dimension unserer eigenen Abgründe wirklich als unsere zu sehen, dafür Verantwortung übernehmen zu können und damit aber auch in unserer kulturellen Weiterentwicklung eine Kultur zu haben, die das nicht ausblendet. Und wo genau das, was der Abgrund unserer eigenen Vergangenheit ist, vielleicht auch der Triebmotor sein kann, hier wirklich eine Kultur zu haben, die das nicht ins Dunkel stellt, sondern die das einfach als Teil des eigenen Menschseins annimmt und lernt, damit umzugehen. Und wenn das gelingt, dann ist ja etwas auch für Menschheit gelungen, dass ich unheimlich wichtig und auch inspirierend empfinde.
Also ich stimme dir dazu, möchte aber gerne eine Vorbemerkung machen. Mhm. Die Gefahr, wenn man davon spricht, dass Deutschland einen wichtigen Beitrag geistig für die Welt machen kann oder ähnliches, dann kommt ja ganz schnell solche Formulierungen aus dem Unbewussten hoch, wie am deutschen Wesen soll die Welt genesen oder ähnliches. Mhm. Also die Tatsache, dass sich in diesem Kulturraum die Vorstellung mal etabliert hat, dass wir zu einer Herrenrasse gehören würden, zu der andere nicht gehören und dass diese Herrenrasse quasi die Welt erlösen könne. Das war ja eine religiöse Vorstellung, der ganze Nationalsozialismus war eine politische Religion, wie mein Kollege Bertsch hervorragend herausgearbeitet hat. Also diese religiöse Selbstüberhöhung, die in diesem Kulturraum gemacht worden ist, ist natürlich eine No-Go-Linie. Es ist ein Limit, das wir nie wieder berühren dürfen. So, das heißt, wenn wir einen Schritt machen in Richtung auf, wir können einen genuinen, aus unserer Erfahrung gespeisten Beitrag machen für das Bewusstsein, nicht nur in unserem Kulturraum, sondern darüber hinaus, dann geht das nur in der absoluten Demut vor den Abgründen der Seele und der Psyche, die wir hier gezeigt haben. Ja. Ich sage heute, dass Auschwitz aus zwei Gründen man kann es kaum sagen, aber ich sage es jetzt, ein heiliger Ort der Menschheit ist, zum einen, weil dort so intensiv gebetet wird, von so unzähligen Menschen, und zum anderen, weil dort die Schattenkräfte, die im Menschen sind, und nicht nur im Deutschen, sondern die im Menschen sind, ein grausames Mahnmal bekommen haben, das sie uns angucken können und müssen.
Ja.
So. Und wenn wir aus dieser Haltung heraus, dass dieses Dunkle in uns, im Menschen existiert und andere Völker haben das eben auch gezeigt, wenn wir aus dieser Haltung heraus sagen, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen, dass wir das Projekt des Menschseins in Richtung Humanum drehen. Also nicht nur einfach nie wieder, sondern in Richtung dem Leben dienen und Verantwortung für das Leben übernehmen, dann sind wir meines Erachtens auf einem guten Weg. In der Beschäftigung mit dieser Thematik ist mir eine Sache noch deutlicher geworden und da, wie gesagt, da bin ich noch dran. Das ist, in welchem Ausmaße die nationalsozialistische Führungsgruppe die Ideale in diesem Kulturraum genutzt, stimuliert und kanalisiert hat auf Vernichtung und Töten. Das heißt, da ist mit einer, nicht nur mit Pathos, sondern da ist mit Begeisterung und Inbrunst eine Erlösungsvision propagiert worden, die den Menschen in schwieriger Situation, also Deutschland war ja durchaus traumatisiert nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dann noch darüber hinaus aufgrund der extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage, die den Menschen so etwas wie ein hohes Selbstwertgefühl wieder versprach.
Ja.
Und dieses Selbstwertgefühl, also mit allen Tugenden, Sekundärtugenden, die für ein gut funktionierendes Gemeinwesen notwendig sind, also Zurückstellen des Eigennutzes, sich konzentrieren auf das Wohl des Ganzen, Pflichtbewusstsein, Ordnungsliebe und so weiter. Diese ganzen Sekundärtugenden, die in unserer Gesellschaft angelegt sind, wirklich kanalisiert worden sind auf die Ziele der nationalsozialistischen Ideologie, das heißt Rassenhygiene, Rassenwahn, Herrenmenschentum, Eroberung von Lebensraum, sogenanntem Lebensraum und Ausbreiten einer Elite, die dann ganz Europa beherrschen sollte.
Exakt, und dieses Gefahrenmomentum, das du angesprochen hast, das ist meines Erachtens ja auch beispielhaft in dieser scheinbar kleinen Tatsache zum Ausdruck gekommen, wo ein deutscher führender Politiker jetzt im Rahmen der Eurokrise den schlichten Satz formuliert hat, in Europa wird wieder Deutsch gesprochen. Und dieser eine Satz, überhaupt von einem führenden Politiker ausgesprochen zu werden, hat ja schon eine ziemliche Ungeheuerlichkeit angesichts dessen, was für eine Rolle Deutschland in diesem Kontinent vor 60 Jahren gespielt hat. Gleichzeitig, der Guardian, die englische Tageszeitung, die ja eigentlich eher da auch dafür bekannt ist, eine sehr spezifisch deutschlandkritische editoriale Grundrichtung zu haben, hat ja gerade vor 14 Tagen eine ganze Serie über Deutschland gemacht mit dem Titel Das zufällige Imperium und einfach geschildert, wie Deutschland jetzt aufgrund der Geschichte, der Wirtschaftsgeschichte Europas und der eigenen wirtschaftlichen Stärke in eine Situation viel mehr unfreiwillig als alles andere gekommen ist, dass de facto Deutschland eine Führungsrolle in Europa übernehmen muss, wenn Deutschland Europa hier nicht wirklich auch an die Wand fahren lässt. Das heißt, die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft sind in einer Weise gefragt, Verantwortung zu übernehmen, die ihnen selbst unheimlich ist.
Absolut.
Und gleichzeitig ist es eine Situation, die so ist, wie sie ist.
Ja,
da steckt ein Gefahrenmomentum drin, ja. Aber auch die Möglichkeit, richtig darauf zu reagieren. Was wäre diese Möglichkeit?
Ja, ich würde gerne noch, bevor ich darauf antworte, würde ich gerne noch sagen, Macht, die da ist und die nicht als solche angenommen und verantwortlich eingebunden ist, ist gefährlich. Und wenn man sich mal klar macht, was an deutschen Stammtischen geredet wird, darüber, dass wir sozusagen das Opfer von wem auch immer sind in der europäischen Krise, dann ist das für mich unter anderem ein Ausdruck davon, dass die Menschen in Deutschland immer noch nicht wissen, welche Macht wir haben und wie sehr wir Verantwortung übernehmen müssen für diese unglaubliche Gestaltungskraft, die wir faktisch ausüben, ob wir wollen oder nicht.
Aha.
So, also das, ein Mensch, der Macht hat und nicht weiß, dass er Macht hat, ist gefährlich. Und das gilt auch für eine Nation, die Macht hat und nicht ausreichend ein Bewusstsein dafür hat, welche Macht sie ausübt. So. Und wenn man sich jetzt mal die Rolle in Deutschland, in Europa anschaut, dann meine ich, dass ein Teil dieses Themas daran aufscheint.
Aha.
Und zwar in der Art und Weise, wie mit dem einer der alten deutschen Tugenden, Ordnung, Fleiß, Ordnung und Sparsamkeit, wie mit dem Paradigma der Sparsamkeit umgegangen wird.
Ja.
Ich denke, es ist unstrittig, dass bestimmte strukturelle Reformen in den verschiedensten europäischen Ländern gemacht werden müssen. Aber da ist meines Erachtens die Intervention von deutscher Seite über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe, und zwar hinausgeschossen unter anderem, ich würde jetzt mal so sagen, weil dieser idealistische und auf Verbundenheit angelegte Teil in dem deutschen Kollektiv so traumatisiert ist durch den nationalsozialistischen Unrechtsstaat, dass alles, was mit diesen auf Gemeinschaft und idealistischen Werten bezogenen Aktivitäten erstmal eher skeptisch angeguckt wird. Pragmatismus, Realismus, Rationalismus, das sind so die Kriterien, nach denen operiert wird. Aber aha, dass eine europäische Völkergemeinschaft entstanden ist aus diesem unsäglichen wechselseitigen Gemetzel und damit eine Wertegemeinschaft darstellt und eine kulturelle Gemeinschaft darstellt, die natürlich unendlich viel mehr ist als eine finanzielle Gemeinschaft, aha, oder eine Währungsgemeinschaft. Das wird viel zu wenig in den Vordergrund gestellt. Ich habe mich zeitweilig in meiner wissenschaftlichen Karriere sehr intensiv mit der politischen Ökonomie auseinandergesetzt und ich bezweifle sehr, dass das, was da gegenwärtig gemacht wird, der Weisheit letzter Schluss ist. Und die Gleichsetzung von ökonomischer Gemeinschaft mit politischer Gemeinschaft, die meines Erachtens zurzeit gemacht wird, so nach dem Motto, wenn das fällt, dann ist das andere in Gefahr, ist für meine Begriffe völlig unzulässig. Ich glaube, man muss die politische und kulturelle Gemeinschaft einerseits sehen und fragen, wie weit die ökonomische Integration produktiv für diese politische und kulturelle Gemeinschaft ist oder inwieweit sie durchaus kontraproduktiv auch sein kann.
Wobei das ja durchaus auch damit zu tun haben kann, dass Deutschland eine große Scheu hat, Europa außerhalb eines ökonomischen Kontextes zu denken, aus seiner eigenen Geschichte heraus. Weil du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, ein Mensch und oder eine Nation, die nicht weiß, dass sie Macht hat, ist gefährlich. Man könnte den Satz wahrscheinlich auch noch verschärfen, wenn man sagt, noch gefährlicher ist jemand, der keine Macht haben möchte, weil er sich vor seiner eigenen Macht ängstigt, weil er weiß, was er mit ihr angestellt hat.
Also ich denke, wir müssen ganz klar akzeptieren, dass wir als Deutsche Angst vor unserer Macht haben. Da führt für meine Begriffe kein Weg dran vorbei, weil dieser Missbrauch passiert ist. Nur wenn wir akzeptieren, dass in dem kollektiven Unbewussten diese Angst da ist, können wir uns ein Stück weit einen Weg eröffnen, um diese Angst zu transformieren. Also das Erste, das ist ja Grundwissen im tiefenpsychologischen Bereich, ist immer, dass das, was ist, muss man akzeptieren. Und ich meine, es ist angemessen zu akzeptieren, dass wir mit unserer Geschichte Angst vor Macht haben. So. Und der zweite Schritt ist dann hinzugucken, welche Macht wir haben und nach Wegen zu suchen, wie wir mit dieser verantwortlich für das Ganze umgehen können. Und das ist für meine Begriffe etwas anderes, als wenn man nur die Währungsunion retten will oder die Finanzkrise ausbügeln will. Wir haben eine unglaubliche Errungenschaft in Europa, dass Länder, die über Jahrhunderte sich wechselseitig bekriegt haben, in einer friedlichen Union sind. Das muss man sich mal klar machen. Das ist die eigentliche Errungenschaft.
Genau, genau. Und du hast natürlich vollkommen recht, dass die Angst nicht nur berechtigt, sondern auch notwendig ist und auch eine notwendige Lehre der eigenen Geschichte ist. Es ist wahrscheinlich das eine, die Angst einfach als solches auch zu akzeptieren, das andere ist, sich von der Angst lähmen zu lassen.
Also Angst ist nie etwas Produktives in meiner Wahrnehmung. Aber Angst hat ihre berechtigten Ursachen. So. Und wenn wir als Deutsche uns nicht dieser Angst bewusst werden, dann wabert sie halt im Unbewussten herum. Und deswegen sage ich, lasst es uns akzeptieren, dass wir große, große Manschetten haben, die Macht, die wir faktisch hier haben, anzunehmen und anzusehen. So, und auf diesem Hintergrund würde ich, meine ich, löst sich die Angst, weil in dem Moment, wo ich einen Kanal finde, verantwortlich damit umzugehen, bin ich nicht mehr damit beschäftigt, abzuwehren, dass ich mächtig bin.
Und dieses verantwortlich damit umgehen können, ist wahrscheinlich auch überhaupt der Weg, aus dieser Lähmung herausfinden zu können.
Ja.
Insofern finde ich auch die Bilder, die wir jetzt zum Beispiel aus Griechenland sehen, und das ist ja auch einer der aktuellen Gründe, dass wir jetzt dieses Datum für diese Sendung genommen haben, dass einfach Nazi-Fahnen, Frau Merkel in Hitler-Karikaturen, all das, was hier berechtigt und unberechtigterweise auf uns zukommt und was ja auch den Hintergrund hat, dass wir Deutschen zum Gutteil ja gar nicht wirklich wahrgenommen haben, was wir zum Beispiel auch in einem Land wie Griechenland angerichtet haben und auch an Schaden hinterlassen haben. Also wirklich auch wirklich zu sehen und uns damit zu konfrontieren, dass die Narben des Zweiten Weltkriegs bei Weitem nicht so verheilt sind, wie wir es gerne hätten, dass aber daraus, ich sag's mal ganz einfach, eine sehr wichtige, tiefe Lehre gezogen werden kann, die sehr viel mit dem zu tun hat, was du vorher angesprochen hast, dass die Lehre ja die ist, dass wir in einem Kontinent, der über Jahrhunderte einer der bekriegsten Kontinente des Globus war, zu einer Gemeinschaft gefunden haben, die über diesen Kriegszustand hinausgeht und in der Lage ist, in der einen oder anderen Form zusammenzuarbeiten und dass hier eigentlich ein großes Menschheitsprojekt möglich ist und dass wir genau deswegen, weil wir in der Mitte dieses Kontinents sitzen und einfach auch in der ökonomischen, ich sag mal Machtposition sind, in der wir sind, eine Verantwortung haben, mit dieser Möglichkeit umzugehen, die ein unheimliches Potenzial dafür bedeutet, wie sich die menschliche Kultur auf diesem Globus weiterentwickeln kann.
Ja, das ist die große Dimension. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu Griechenland. Es geht eben nicht nur um die Narben, die in der Zeit des sogenannten tausendjährigen Reiches geschlagen worden sind, sondern es geht durchaus auch um Narben, die wir jetzt heute schlagen. Also es gilt auch hinzugucken, wohin die von unserer Regierung ja nun auch sehr dezidiert verfolgten Vorgaben für die griechische Politik, wohin sie auch führen. Das fängt ja auch an, in der öffentlichen Meinung bei uns inzwischen durchzuscheinen und durchzuschimmern. Und ich meine, dass ein Teil dieser Rigidität des Vorgehens, was man bei allem Respekt für die Kanzlerschaft von Angela Merkel, meine ich dort doch eine Art von Rigidität festzustellen, die sich mit dieser Abspaltung von auch in dem deutschen Kollektiv angelegten Idealen zu tun hat. Also da meine ich, wirkt etwas auf einer tiefen Schicht weiter, das, was eben auch nach dem Krieg dazu geführt hat, dass alles, was mit Spiritualität, alles, was mit Idealen, alles, was mit auf das Ganze gerichtet sein zu tun hat, eher abgelehnt wird, und zwar anhaltend ja auch bis heute. Mhm. Und auf der anderen Seite dann so merkwürdige Blüten hochkommen, wie die Esoterik-Szene, die Wellness-Szene, die sich nicht der Verantwortung stellt, sondern also sozusagen nur dem Wohlergehen dient. Also Dinge, die zum Teil natürlich ihre Berechtigung haben, aber die auch ein Stück weit einen Fluchtcharakter haben, weil man die Ideale mit dem Realistischen, das Ideale mit dem Rationalen nicht so wirklich verbindet, dass daraus eine reife politische Verantwortung erwächst. Oder nicht ausreichend.
Dann lass mich doch kurz auf die andere Seite blicken und dich einfach direkt fragen, was ist das Potenzial, was ist die Chance dieser Situation? Was siehst du, ist jetzt möglich?
Also ich meine, dass wir die Ideale der Verständigung, der Versöhnung, der Gemeinschaftsbildung wirklich viel stärker in den Vordergrund rücken müssen, in unserem Bewusstsein, und den Finanzen den untergeordneten Platz zuweisen müssen. Also in der Organisationsentwicklung sagt man, die Strategie muss der Vision folgen und nicht umgekehrt. Und was wir in unseren Firmen feststellen, ist, dass die Finanzpolitik oder die Finanzen, und das ist ein Strategiefeld im Bereich von Organisationsentwicklung, inzwischen zum Kern der Organisationsentwicklung gemacht worden ist. Und dasselbe meine ich zu beobachten auf der europäischen Ebene im Moment, dass die zum Kern des Europäischen das Finanzielle gemacht wird, aber der Kern des Europäischen ist nicht das Finanzielle. Der Kern des Europäischen ist die friedliche Staatengemeinschaft, die aus den blutigen Vergangenheit gelernt hat und Wege gefunden hat, miteinander umzugehen. Und das muss sich in den entsprechenden ökonomischen Strategien niederschlagen, beziehungsweise diese müssen genau dieses stützen und nicht der treibende Moment sein.
Das heißt, wenn du sagst, die Strategie muss der Vision folgen, meinst du diese Vision eines Europas, das gerade in seinem friedlichen Zueinanderfinden etwas leisten kann, das einfach hohen menschlichen Idealen gerecht wird.
Ja, und Deutschland an vorderster, also rein konzeptionell an vorderster Front, weil wir am stärksten dagegen verstoßen haben, am stärksten dadurch von den europäischen Völkern traumatisiert sind im Sinne von Schuld und Scham und am stärksten da für uns die innere Notwendigkeit existiert, dieses zu transformieren und Teil dieser europäischen Völkerfamilie zu sein.
Und wenn ich dich richtig verstehe, dass es eben da auch gerechtfertigt ist, gerade aus einer Position ökonomischer Stärke heraus, auch dafür einen Preis zu zahlen.
Ja, natürlich. Natürlich, ganz abgesehen davon, dass Deutschland ja sowieso in besonderem Maße von der Europäischen Union profitiert. Also ökonomisch. Ja. Nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch. Also es ist, wenn man so will, unsere Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass wir miteinander zu einem vernünftigen Interessenausgleich kommen können. Wohlgemerkt, es gibt Elemente, die Deutschland tatsächlich auch in der europäischen Völkerfamilie vertreten kann, die in Richtung Verantwortlichkeit, Strukturierung, Effizienz etc. Anmahnen kann oder Reformen im Bereich der Bürokratie, im Bereich des Steuerwesens und so weiter. Natürlich kann das Deutschland, das da ein paar Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelt hat, auch weitergeben. Und auch sagen, das muss sein, wenn wir unterstützen. Aha. Also ich will damit nicht sagen, dass man einfach nicht gestalterisch aktiv werden sollte und einfordern sollte. Aber es muss aus einem unbedingten Geist der Ausrichtung auf diese politische Gemeinschaft geschehen, die es zu bewahren gilt als ein Erbe, das wir uns so mühsam errungen haben.
Herzlichen Dank dafür. Ich würde gern die verbleibenden 15 Minuten auch dazu nutzen, unsere Hörerinnen und Hörer hier einzuladen, sich in das Gespräch mit Frau Professor Maybohm hier mit einzubringen. Dazu möchte ich gern wieder die Telefonnummern durchgeben, unter der Sie hier bei uns im Studio anrufen können. Das wäre in Deutschland die Nummer 023 4 543 98 10, in Österreich 012 6 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle Nummern, für alle Länder ist die gleiche Nummer, 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste, 92 54 32. Und wie immer, die Grundschaltung der Telefone ist die Stummschaltung, das heißt, Sie können sich dann mit der Tastenkombination Stern 6 Ihr Telefon freischalten, sodass wir Sie auch hören können und nach Ihrem Gesprächsbeitrag auch wieder mit Stern 6 stummschalten. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, sich hier per E-Mail an uns zu wenden. Die E-Mail-Adresse wäre radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Und die Leitung ist bereits offen. Wenn jemand hier mit Frau Professor von Maybohm sprechen möchte, das wäre jetzt die Möglichkeit.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, schönen guten Abend und vielen Dank, Frau Dr. Maybohm, für diese wirklich sehr inspirierenden und sehr für mich auch sehr anregenden Ausführungen zum Umgang mit deutscher Geschichte und auch zu unserem Umgang mit Verantwortung. Eine Frage, die mir noch kommt, ob Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen können. Sie sind an einigen Stellen darauf eingegangen, auf die auf diesen Idealismus, der ja auch in der deutschen Geschichte eine sehr starke Rolle gespielt hat und irgendwie auch in uns verankert ist, so eine Richtung, ein neuer Umgang damit sozusagen, oder das auch wieder zu einer Kultur werden zu lassen im positiven Sinne. Haben Sie dazu?
Ja, das ist also für mich in meinem Buchprojekt momentan so mit die spannendste Frage, weil ich merke, also je mehr ich mich mit den Nationalsozialisten, also der Führungselite beschäftige und nochmal so eintauche in die damalige Zeit, desto mehr wird mir bewusst, mit welcher Inbrunst und Religiosität die Führungselite der Nationalsozialisten mit diesen idealistischen Werten gearbeitet und gespielt hat.
Und, ja.
Das hat dazu geführt, dass nach 1945, also eine Freundin von mir hat mal gesagt, als sie von Spiritualität und Sehnsucht nach Einheit mit dem Göttlichen oder Ähnlichem gesprochen hat, dass ihre Mutter nur also abgewunken hat und gesagt hat, so ungefähr halt die Klappe, das haben die Nationalsozialisten genauso gesagt. Ganz ähnlich jemand, der FDJ, also das Arbeiten sozusagen mit den Idealen, mit den höchsten Aspirationen, ist so missbraucht worden in dem sogenannten tausendjährigen Reich, dass da ein echtes Verstummen entstanden ist. So, Was kann man da machen? Also ich denke, es geht hier um die Grundfrage des Verhältnisses von Geist und Materie. Die Nationalsozialisten haben ja ihre Ideologie so ausgerichtet, dass sie diese Ideale reserviert haben für den Arier, also für den arischen Menschen. Sie haben gesagt, nur das sind Menschen, und sie haben den anderen im Extrem den Status von Tieren zugeschrieben. Das heißt, sie haben das Humanum oder das, worauf sich das Sehnen richtet, exklusiv für den Arier verwirklichen wollen.
Mhm.
Und da steckt der Kern des Missbrauches. Die Ideale beziehen sich nicht auf die Menschen. Mhm. Also jeder Mensch ist gleich wert und gleich würdig, sondern nur die Arier. So, und dieser Missbrauch, dem sind so unendliche Menschen, so unzählige Menschen auf den Leim gegangen. Die ganzen Vernichtungsapparate, die ganzen Tötungsapparate sind triefend vor Idealen. In ihrer Sprache, in ihren, also Arbeit macht frei, als Eingangstor in Auschwitz, das Mensa-Gebäude, da stehen die ganzen deutschen Sekundärtugenden oben auf dem Dach in riesengroßen Lettern. Die Rede von Himmler in Posen vor den SS-Gruppenführungen trieft vor Anspielungen auf Tugenden, die SS-Leute verinnerlichen sollen und weitergeben sollen. Und dann würden die Kriege noch besser und leichter zu führen sein, damit die arische Rasse durchkommt. Da steckt der Kern des Missbrauchs.
Mhm.
So, also es geht nicht um die Tatsache, dass die Ideale falsch sind, sondern dass sie reserviert worden sind für eine rassische Gruppe. Und das müssen wir aufbrechen. Wir müssen die Ideale uns wieder zurückholen und müssen sie in den Kontext des Humanum stellen. Und wenn man sich mal so anguckt, so Menschen wie Schindler oder wie Berthold Beitz und mal liest, das sind einfach Menschen, die das Humanum erhalten haben und nicht unterschieden haben zwischen der einen Rassenzugehörigkeit und der anderen. Also die Ideale sind nicht die falschen, sondern die Exklusivität für eine Rasse. Das ist das war der Kern der Verletzung. Und deswegen ist für mich die Kernkompetenz, dass wir die Ideale uns wieder zurückholen und sie verbinden mit der Art und Weise, wie wir mit Menschen, mit Materie, mit Natur etc. umgehen.
Ja, und vielleicht, das führt mich zu Ihren Anfangsausführungen nochmal, das auch verbinden mit, um mal dieses Wort zu gebrauchen, einfach mit dieser Schattenseite, die wir als Menschen immer in uns haben, sozusagen, die auch zu konfrontieren und aber beides sehen zu können,
eine
Fähigkeit
ja.
zu entwickeln.
Ja, ja. Und wir haben als Menschen haben wir die Entscheidung, wir haben die Willenskraft, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden und zu unterscheiden, in welche Richtung wir gehen.
Ja, ja.
Ja? Wir können unterscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Man muss sozusagen ein Stück weit verstehen und Verständnis entwickeln, wenn man sich vergegenwärtigt, in welchem Ausmaße eine Anpassungssozialisation und Erziehung in Deutschland praktiziert worden ist. Das Stichwort schwarze Pädagogik, Stichwort Untertanenmentalität, Stichwort autoritärer Charakter und so weiter. Das sind alles Hintergründe, die eine Zurichtung von Menschen unterstützt haben, die sie unfrei macht, das eigene Gewissen und die eigenen Gefühle zu spüren. So, und diese Zurichtung war natürlich ein extrem guter Nährboden für Verführbarkeit. Aber das entschuldigt nicht, dass wir nicht trotzdem die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden für das eine oder das andere.
Ja, vielen Dank.
Ja, auch herzlichen Dank. Ich möchte gerne mit einer Frage anschließen, die eine Hörerin uns per E-Mail gestellt hat und die hier vielleicht auch sehr gut dazu passt. Die Hörerin schreibt, Deutschland hat sich in den letzten 60 Jahren auch in einer weiteren Sicht sehr verändert. Ihr Zuwachs an Multinationalität. Zuerst waren es die Migranten aus Italien und der Türkei, in der zweiten Generation sind es Deutsche mit Migrationshintergrund. Dazu kommt, gerade hier in Frankfurt sehr deutlich zu sehen, immer mehr Spezialisten aus aller Welt, um hier zu leben und zu arbeiten. Verändert diese Realität die Rolle Deutschlands und wenn ja, wie?
Also ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil immer dann, wenn man über Nation oder Deutschland oder deutsches Kollektiv spricht, natürlich der völlig berechtigte Einwand kommt, dass wir heute eine völlig andere Situation haben als vor 60 oder 100 Jahren. Die großen Anteile von Zuwanderern und von ausländischen Arbeitskräften bei uns haben natürlich unsere Mentalität beeinflusst, unser kulturelles Leben beeinflusst. Und es gibt nicht mehr, wenn man so will, das deutsche Kollektiv im mal gewesenen Sinne. Aha. So, gleichwohl ist es einfach ein Unterschied, ob Menschen, ich sage es jetzt mal regional bezogen, ob Menschen hier leben oder in Frankreich leben, in England oder in den USA leben. Ich habe auch lange im Ausland gelebt. In jedem Land, in dem wir leben, stoßen wir auf andere im kollektiven Unbewussten angelegte Erfahrungen, die durchaus prägend sind. Und denen müssen wir uns ein Stück weit stellen. Und da meine ich, gibt es etwas, was noch unerlöst ist und was wir erlösen müssen. Unter anderem auch, um angemessen und gut umgehen zu können mit dem großen Anteil von türkischen Mitbürgern bzw. türkischen Deutschen. Also Deutschen mit türkischer Herkunft. Mhm. Auch da, wer ein gesundes, klares Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickelt hat, kann mit diesen Herausforderungen, die wir durch das Zusammenleben bekommen, anders umgehen und besser umgehen als jemand, der in einer Blockade, inneren Blockade, in Schuld und Scham oder in Abwehr verfangen ist.
Ja. Herzlichen Dank auch dafür. Vielleicht noch eine weitere Frage, die uns per E-Mail hier erreicht hat, wo eine Hörerin schreibt: Ich bin zutiefst dankbar für dieses Gespräch, lieber Dom, Frau Maibohm, stimme dem von ganzem Herzen zu. Frage zur Lähmung, zur Angst vor Macht erlebe ich hinzufügend auch die Angst vor Manipulation in Deutschland als ein besonders starkes Phänomen. Dabei scheint mir erstrebenswert, die Faktoren zu beobachten, welche der Manipulation durch den Nationalsozialismus Zutritt zur deutschen Seele in jedem Einzelnen gegeben hat. Meiner Meinung nach müssen wir die Stellen anschauen, welche wir nach wie vor in uns, in jedem Individuum unerfüllten inneren Hunger und somit Bereitschaft zur Machterhebung über unser eigenes inneren Territorium möglich machte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles verstanden habe, mhm. Aber das, was ich rausgreifen möchte, ist, es gibt auf der einen Seite so etwas wie eine Selbstermächtigung aus einem Selbstwertgefühl, ja? Mhm. Und auf der anderen Seite eine Selbstentwertung, die uns immer in schwierige Situationen bringt. Und dieses Phänomen von Selbstentwertung oder einer guten Selbstermächtigung, das können wir nicht nur auf der Individualebene, sondern das können wir auch auf der kollektiven Ebene und auf der sozialen Ebene erleben. Und ich meine, es geht darum, dass ich, für mich gibt es so ein Stichwort, das ich gerne benutze, es geht darum, dass wir Macht und Liebe versöhnen müssen. In uns, in unseren Beziehungen, aber auch in unserem Handeln als eine Nation im Herzen von Europa, die angewiesen ist und angelegt ist darauf, sich mit anderen zu verstehen und zu verständigen, und die aufgrund ihrer Geschichte dieses noch viel mehr als andere Nationen einbringen muss, als Wissen, als Wunsch und als Wollen in das Konzert der europäischen Mächte.
Herzlichen Dank. Wenn ich noch fragen darf, dein Buch über Deutschland, sagst du, wird im nächsten Jahr erscheinen?
Ich hoffe. Ich bin mitten im Schreiben. Ich bin mit Verlagen im Gespräch. Es hat einen Arbeitstitel, das heißt von der Kernverletzung zur Kernkompetenz Deutschland in der Welt heute. Und für mich war und ist es spannend, ein solches Gespräch zu führen, weil es mich natürlich auch anregt, weiterzugehen, das weiter zu durchdringen, mehr zu verstehen, und ich begreife mich da weiterhin auch auf dem Wege.
Absolut, und ich glaube, dass ich auch für alle Zuhörer sprechen kann, dass wir sehr gespannt sind auf dieses Buch. Wenn ich vielleicht kurz erwähnen kann, es ist gerade auch ein Buch von dir herausgekommen zu einer deiner weiteren Kernthemen, die du hast, Barbara von Maibohm, wie Kommunikation gelingt, die verbindende Kraft der Liebe, Via Nova. Und ich glaube, dass allein aus dem Titel dieses Buches auch die Verbindung zu dem Thema und zu deiner Sicht auf die deutsche Situation sehr offensichtlich ist.
Ja, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, und danke für dieses Gespräch. Ich glaube, solche Gespräche sind wichtig, wenn wir hier wirklich auch einfach anfangen wollen, die schwierige Situation wirklich auch zu dem zu entwickeln, was du Kernkompetenz nennst. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Danke. Wiederhören.
Wiederhören.